Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Dankeschön. Der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist nicht unser Wissen, sondern unsere Liebe. Ich darf hier aus dem Römerbrief, es geht heute um einen Römerbrief, es geht den ganzen März um den Römerbrief und ich möchte hier aus dem Römerbrief ganz kurz was lesen, bevor wir einsteigen. Da heißt es im Römer Kapitel 12, ab Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend oder anders übersetzt, einer achte den anderen höher als sich selbst, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienen. Ich möchte nur beten, Vater im Himmel, danke für jede Seele, die du hierher geführt hast. Und wir bitten dich, dass du uns anrührst in unserem Herzen, dass wir deine Gnade spüren dürfen, deine Liebe empfangen dürfen. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du das Licht dieser Welt bist. Das ist der größte Anspruch, den je ein Mensch für sich erhoben hat. Und du hast uns den größten Auftrag, der je erteilt wurde, erteilt. Ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Hilf uns dabei, Vater, in Jesu Namen. Amen. Der Brief an die Römer. Damit starten wir jetzt ab 1. März und wir wollen alle mitnehmen, wir wollen alle miteinander in dem gleichen Tempo, im gleichen Rhythmus das Wort Gottes für uns empfangen. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, es gibt uns Kraft und es verändert uns. Und Gott hat ein großes Ziel. Gott hat ein großes Ziel, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Dass er sagen kann, ihr seid meine geliebten Söhne und Töchter, an denen ich wohlgefallen habe. Das ist das größte Ziel, was Gott hat. Alles andere ist schön, aber das ist das Ziel. Wir müssen wissen, Gott möchte, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Dass er Freude hat mit uns. Wir wollen Gott Freude machen. Durch unser Leben, durch unser Denken, Reden und Handeln. Dieser Brief wurde vom Apostel Paulus, der große Apostel der Nationen, dass Gott auch die Nationen, die Nichtjuden begnadigt hat, wissen wir hauptsächlich aus den Schriften des Apostel Paulus, der große Apostel der Nationen. Er hat uns mitgeteilt, dass wir, auch wenn wir keine Juden sind, auch wenn wir keine leiblichen Geschwister von Jesus Christus sind, der aus dem Stamme Juda ist, sind wir von Gott begnadigt und geliebt. Und das erfahren wir hauptsächlich aus den Schriften des Paulus. Er hat es geschrieben, er hat diesen Brief geschrieben aus Korinth, während seines dritten Besuches dort in Korinth. Und mit Recht steht der Brief an erster Stelle unter den Briefen. Mit Recht. Warum? Weil er die vollständigste Auslegung der zentralen Wahrheiten des christlichen Glaubens im Neuen Testament enthält. Der Römerbrief gibt uns einen umfassenden Überblick über den Plan Gottes mit uns, den Menschen. Der Brief entstand durch die Absicht des Paulus, die römischen Christen zu besuchen und durch seinen Wunsch, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat, in der Kraft der Liebe Gottes, ihnen die großen Lehren der Gnade, die ihm geoffenbart worden waren, mitzuteilen. Das Thema des Briefes ist das Evangelium Gottes. Und wir sind nicht eine weitere Religion. Diese Religionen dieser Welt versuchen immer, aus guten Werken ihrem Gott wohlzugefallen. Aber Christentum bedeutet, Gott ist in seinem Sohn Mensch geworden. Gott ist in seinem Sohn stellvertretend für dich und mich ans Kreuz gegangen. Gott ist in seinem Sohn den Tod gestorben, den du und ich verdient haben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Gott liebt uns und er möchte, dass wir diese Pervertierung des menschlichen Wesens durch den großen Gegenspieler und Feind Gottes und Feind der Menschen, den Teufel,
dass wir dies überwinden, dass wir zur Herrlichkeit Gottes uns umgestalten lassen. Zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist, was Gott möchte. Dass wir verstehen, dass das göttliche Sein, das göttliche Wesen total konträr ist dieser Welt. Weil diese Welt ist geprägt von dem Fürsten dieser Welt, Satan. Diese Welt ist eine gefallene Welt. Und Gott möchte, dass wir als Herausgerufene unsererseits die Liebe Gottes, die Gnade Gottes durch unser Leben fließen lassen, unsere Lebenswelten hinein wie Ströme lebendigen Wassers, dass die Menschen spüren, da ist Kraft der Liebe da, da ist Kraft der Wahrheit da. Danke, Adnan, für das super Wort. Weil Wahrheit bringt Freiheit. Freiheit von den Lügen des Teufels. Weil der Teufel sagt uns, du musst dieses Leben ausleben in allen Facetten. Und ich habe es heute früh gepostet über Facebook. Was haben wir den Moslems zu geben, wenn wir uns wirklich einmal besinnen? Die haben doch im Alltag eine höhere Lebensmoral als wir. Wenn wir uns einmal umschauen in unserer sogenannten christlichen Gesellschaft. Jede zweite Ehe geschieden. Nur noch Gier, Macht und Sex. Wenn wir uns nicht unterscheiden, wie soll die Welt an Gott glauben? Ihr seid das Licht dieser Welt. Unterscheiden wir uns aus seiner Kraft? Ansonsten haben wir nichts zu geben. Aus uns haben wir nichts zu geben. Wir haben nichts. Aber Gott in uns und durch uns. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und da, liebe Geschwister und ganze Gemeinde, wollen wir euch mitnehmen, weil im Römerbrief werden uns diese großen Lehren, diese Absichten Gottes so wunderbar zusammengefasst vermittelt. Das Evangelium Gottes. Die Liebe Gottes zu uns Menschen, die sich ausdrückt am Kreuz. Und das Kreuz ist auch unsere größte Kraft. Den Intellektuellen eine Torheit. Den Religiösen ein Ärgernis. Aber uns Gottes Kraft. Das ist die weitmöglichste Erfassung des Ganzen der Wahrheit der Erlösung, der Römerbrief. Dieses Evangelium bezieht sich auf die ganze Welt, denn es ist kein Ansehen der Person bei ihm. Er ist der Gott der Juden und auch der Gott der Nationen. Der Brief kann folgendermaßen eingeteilt werden. Zunächst eine Einleitung und das Thema, Kapitel 1, Verse 1 bis 17. Dann der erste Punkt nach der Einleitung, alle Welt ist vor Gott schuldig. Wir werden es gleich sehen. Wir werden in jedem Fall diesen Punkt heute schaffen. Alle Welt ist vor Gott schuldig, Kapitel 1, 18 bis 3, 20. Wir können nur an so einem Gottesdienst so das umreißen. Wir wollen es ja miteinander studieren, wir haben einen Monat Zeit, wir wollen uns auch austauschen, weil hier werden die großen Wahrheiten Gottes in diesem Brief so wunderbar zusammengefasst und komprimiert uns geoffenbart. Alle Welt ist vor Gott schuldig. Wir haben nichts zu fordern von Gott. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, du und ich, wir haben das Kreuz verdient. Der Sünde soll, das ist der Tod. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn jemand sagt, Gott ist ungerecht, weil ich das nicht habe und das nicht habe und das nicht habe. Die Gerechtigkeit Gottes wäre, du und ich, wir haben den Tod verdient. Alles andere ist Gnade. Ist Gnade. Die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus. Wir können uns nicht am Schopf packen und selbst aus dem Sumpf ziehen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir müssen das im Glauben annehmen, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus für uns den Tod gestorben ist, den jeder von uns verdient hat. Und das ist die Errettung, das ist die Erlösung. Aus Gnade seid ihr selig geworden, vermittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir können uns überhaupt für gar nichts rühmen. Es ist alles aus Gnade, es ist alles aus Geschenk, weil Gott uns liebt. Und die Heiligung, der dritte Punkt, die Heiligung durch die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Es ist einfach nur die halbe Wahrheit, wenn wir sagen, wir sind auf ewig erlöst, weil Christus für uns gestorben ist. Die ganze Wahrheit ist, dass unser altes Leben, unser Fleisch auch ans Kreuz muss. Alles andere ist eine Lüge. Diese Wünsch-dir-was-Religion und Theologie, das ist eine Lüge. Leben für Leben. Gott hat sein Leben für uns gegeben in Christus Jesus. Und jetzt fordert er unser Leben, unser altes, elendes, verdorbenes, satanisches, irdisches, menschliches Leben. Unser Fleisch muss ans Kreuz jeden Tag. Sonst schaffen wir es nicht. Aus uns heraus packen wir es nicht. Wir brauchen die Gnade Gottes. Und das ist ja das Schöne, wir sind ja heute im Neuen Testament, wir haben den Geist Gottes. Gott wohnt in uns durch seinen Geist. Wir haben Anteil an Gott. Das hat es nie zuvor gegeben im ganzen Universum. Wir sind ein außergewöhnliches, begnadetes Volk, die Gemeinde Jesu Christi. Also nicht nur hier in Grafing, sondern alle Kinder Gottes. Gell? Dass ihr meint, wir wären die Einzigen. Nein, Gott hat überall sein Volk. Und es ist aus Gnade, weil Gott uns liebt. Und wenn wir das im Glauben annehmen, das rettet uns. Aber Gott erwartet auch, dass wir dann unser Leben ändern. Dass wir nicht das alte, elende Leben weiterleben. Gott erwartet von uns, dass wir uns in der Kraft seines Geistes, der in uns wirkt, uns umgestalten lassen in das Ebenbild Christi. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Das heißt, erkennen die Menschen in uns Gott, den Vater, durch unseren Lebensstil, nicht durch unser Wissen. Durch unseren Lebensstil leben wir anders als diese Welt. Wir können es nicht. Geschwister, wir können es nicht. Aber wenn Gott uns hilft, mit seinem Geist in uns, können wir es. Können wir leben, so wie es Gott wohlgefällig ist. Aus uns heraus können wir es nicht. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir von der Gnade Gottes abhängig sind, jeden Tag. Und das, liebe Geschwister, hält uns demütig. Andreas, das war dein Wort gestern für uns, das was mich am meisten angesprochen hat. Den Demütigen gibt Gott Gnade, dem Hochmütigen widersteht Gott. Ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Schön, im Herrn verbunden zu sein. Wir brauchen einander, Geschwister. Schließlich der vierte Punkt, das Problem des jüdischen Unglaubens. Warum ist denn Gott gescheitert mit seinem irdischen Volk? Hat Gott nicht voraussehen können, dass sie ihn verwerfen werden, dass sie einen König haben wollen wie die umliegenden Völker? Doch, wir werden das in dem Kapitel analysieren, das Problem des jüdischen Unglaubens. Und das ist für uns aufgeschrieben, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen. Das ist wichtig, dass wir hier das als Vorbilder sehen. Christliches Leben und christlicher Dienst zur Ehre Gottes. Ich möchte hier an der Stelle nochmal was sagen, was ganz wichtig ist zum Verständnis für uns, der Christ in der Welt. Haben wir die Verantwortung, politisch Einfluss zu nehmen, insbesondere sozialpolitisch? Frage, hat der amerikanische Botschafter Verantwortung, hier in Deutschland die Politik mitzubestimmen? Sicher nicht. In Berlin, wird man sagen, sind sie verrückt geworden. Sie haben die Interessen Amerikas hier zu vertreten, sich nicht in unsere Politik einzumischen. Was haben wir, wenn wir das wirklich glauben, dass wir nicht von dieser Welt sind? Zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, weil Gottes Leben, Gottes Geist in uns wohnt. Was haben wir mit dieser Welt zu schaffen? Gott sagt, wir sollen für die Regierung beten. Das ist die einzige Verantwortung, die wir haben. Und aus dieser verlorenen Welt, die dem Gericht entgegengeht, Menschen herauszurufen. Das ist unser Auftrag. Wenn ein Christ sich für ein politisches Amt aufstellen lässt, dann muss er sagen, liebe Leute, wenn ihr mich wählt, werde ich nicht eure Interessen vertreten, sondern die Interessen des Himmels, weil ich als Christ Botschafter an Christi Stadt bin. Wenn ihr mich trotzdem wählt, dann habe ich es euch vorher gesagt. Die werden sagen, hau doch du ab, rutsch doch du uns den Buckel runter. Du hast meine Interessen zu vertreten, wenn ich dich wähle. Und jeder, der sagt, er ist Christ, ein Jünger Jesu, müsste eigentlich sich outen. Und müsste sagen, liebe Leute, nur der guten Ordnung halber, ich vertrete nicht die Interessen meiner Wähler, sondern die Interessen meines Landes, und es ist der Himmel. Wir sind hier Fremde. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, wenn wir neu geboren sind aus dem Geist Gottes, sind wir hier Fremde, Durchreisende. Lies bitte die Bibel nochmal. Und schließlich der Schluss vom Römerbrief, die Auswirkung der christlichen Liebe. Die Auswirkung der christlichen Liebe. Was bedeutet das dann für unser Leben ganz praktisch? Im Römer 1,1 beginnt der Paulus gleich mit der Demut. Paulus, Knecht Christi Jesu. Er sagt, das ist meine Funktion, Knecht. In der Position bin ich Kind Gottes und sind wir Kinder Gottes. In der Funktion sind wir Knechte Jesu Christi. Das müssen wir unterscheiden. Wir sind von der Position nicht mehr Knechte. Nicht, dass wir da verwirrt sind. Von der Position her sind wir Kinder Gottes, geschaffen in Christus Jesus durch seinen Geist. Und dann, jetzt kommt er hier zu seiner Berufung, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Er hat einen Auftrag. Jesus Christus ist ihm erschienen. Warum ist Jesus Christus ihm erschienen? Heißt es, dass dir und mir Christus erscheinen muss, wenn du einen besonders wichtigen Auftrag hast? Warum ist Christus Paulus erschienen? Weil das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Wir haben den Brief an die Römer damals noch nicht gehabt. Christus musste dem Paulus offenbaren, dass Gott auch ein Gott der Nationen ist, dass Gott auch die Völker, die nicht Juden sind, liebt und möchte, dass sie neues geistliches Leben empfangen, möchte, dass sie Himmelsbürger werden. Deswegen ist Jesus Christus Paulus erschienen und hat ihm das offenbart, den Plan Gottes, weil das war bis dahin nicht offenbar. In dem Alten Testament war das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir uns befinden, das Zeitalter der Gnade, haben die alten Propheten nicht erkannt. Das war sozusagen zwischen zwei Bergen in einem Tal eingebettet. Was die gesehen haben, ist die Zeit vorher und die Zeit nach dem Zeitalter der Gnade. Die Trübsalzeit und das tausendjährige Reich, die haben nicht erkannt. Und darum war das so wichtig, dass Jesus Christus Paulus das persönlich offenbart hat. Der Plan Gottes für die Nationen, für dich und für mich. Und heute brauchen wir keine Jesus Christus Erscheinungen mehr, weil das Wort Gottes ist vollkommen, komplett. Es braucht kein Komma mehr, keinen Buchstaben, gar nichts mehr. Und wenn jemand auftritt und sagt, Jesus Christus ist ihm erschienen und hat ihm eine Überbotschaft erteilt oder vermittelt, hau ab, renn weg. Wenn es sein muss, flieh nackt. Die großen Verführer, wir wissen es, dass der Antichrist unterwegs ist. Und der Teufel ist subtil, der Teufel ist clever. Der Teufel ist viel intelligenter, als wir ohne den Geist Gottes sind. Viel intelligenter. Wir brauchen die Grundlage, Adnan, vielen Dank. Hier, wenn das nicht mehr unsere Grundlage ist, sind wir hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Wir brauchen dieses Fundament, sonst wissen wir nicht mehr, was richtig und falsch ist. Dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, also dieses Evangelium, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Jesus Christus ist dem Fleische nach Jude. Aus dem Stamme Juda, der Löwe aus dem Stamme Juda, dem Fleische nach. Aber da bleibt der Paulus nicht stehen, er sagt, aufpassen, da kommt noch was. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, im Geiste der Heiligkeit nach. Aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, dem Geiste nach ist er Sohn Gottes. Dem Fleische nach ist er Israelit, ist er Jude. Dem Geiste nach ist er Gott, sozusagen ein Teil von Gott, Fleisch geworden ist, Teil von Gott. Und Gott hat sich uns offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus sagt, aus dem Grunde, wer mich hat, hat das Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Da scheiden sich die Geister. Wer mich hat, hat das Leben. Es gibt diese schöne Karte zu Weihnachten. Schon viele Menschen wollten Götter sein. Nur ein Gott war bereit, Mensch zu sein. Ich habe da folgendes Bild. Das ist eine tiefe Grube, 3 Meter tief, ganz glatte Wände. Und du passt nicht auf und fällst hinein. Und da kommen uns alle vorbei, die Religionsstifter und Philosophen, und sagen, erhebe deinen Geist. Und du bleibst in der Grube. Und dann kommt einer, springt runter und sagt, steig auf meine Schultern und du wirst frei. Und er stirbt stellvertretend. Da gab es nur einen in der ganzen Weltgeschichte, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Nur einen. Religionsstifter haben wir viele, aber keinen, der sein Leben für uns gegeben hat, weil er uns so sehr liebt, weil die Liebe Gottes in seinem Herzen war. Und viele sagen, unsere Sünde hat Christus ans Kreuz gebracht. Nein, die Liebe Gottes hat ihn ans Kreuz gebracht. Das ist die Wahrheit. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil. Jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Der Grieche steht stellvertretend für Heiden, für Nationen, für Völker. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wenn ein Wobereit sich hinstellt als damals als Bürgermeister von Berlin und sagt, ich bin schwul und das ist gut so, haben wir die Stirn zu sagen, ich bin Christ und das ist gut so? Haben wir die Stirn? Ich habe es lange nicht gehabt. Mittlerweile habe ich es. Wenn jemand sagt, ich bin Unternehmensberater für die Automobilwirtschaft, beim ersten Gespräch sage ich immer, ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Christ bin, dass ich Jesus Christus nachfolge und dass ich Sie beraten werde auf der Grundlage der Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn das für Sie okay ist, können wir zusammenarbeiten. Wenn nicht, kann ich Sie nicht beraten. Bis jetzt hat noch keiner Nein gesagt. Weil ich vertraue auch meinem Herrn Jesus, dass er mich nur dorthin führt, wo die Herzen offen sind für die Wahrheit. Haben wir die Stirn oder schämen wir uns des Evangeliums? Wir müssen uns nicht schämen. Diese Welt muss sich schämen. Wir müssen uns nicht schämen. In Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir sind nicht gerecht aus Werken. Das ist das, die einzige Chance, die diese Welt hat, ist der Humanismus. Sie hat keine andere Chance, weil der Teufel ihren Blick, ihre Sinne verblendet hat, dass sie das helle Licht des Evangeliums Gottes von seinem Sohn Jesus Christus nicht erkennen. Die einzige Chance, dass ungläubige Menschen irgendwie zusammenleben können, ist der Humanismus oder der Buddhismus oder der Hinduismus. Das ist die einzige Chance, um Spielregeln für das tägliche Leben zu finden. Ohne dem wäre es ja ganz aus. Aber göttlich zu leben, aus seiner Kraft, ein göttliches Leben zu leben, hat mit Humanismus überhaupt nichts zu tun. Es gibt so viele Gutmenschen, die aus Werken gerecht werden wollen. Wir werden nicht aus Werken gerecht. Wir werden aus dem, was Gott getan hat, gerecht, aus Glauben, dass wir glauben, dass Gott der Schöpfer dieses Universums ist und dass er uns aus Liebe und aus seiner Gnade gerettet hat. Nur im Glauben an das, was Gott getan hat, werden wir gerettet. Nicht im Glauben an das, was wir an guten Werken aufzuweisen hätten. Das ist schön und gut, dass wir gute Werke tun. Ist auch wichtig, aber es rettet uns nicht. Es befriedigt nur unser Ego. Und das ist ja diese Ursünde, zu sein wie Gott. Wir akzeptieren keine letzte Instanz über uns. Aus dem Grunde ist der Buddhismus so eine schöne Religion für unsere Zeit. Weil wir uns nicht beugen müssen, demütigen müssen vor einem letzten Richter. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, nicht heute, wir wissen, wann das kommt. Wenn Jesus seine Braut abholt, seine Gemeinde zu sich holt, dann passieren zwei Dinge auf dieser Welt. Und diese Welt geht diesen Ereignissen, strömt diesen Ereignissen zu. Der Zorn Gottes wird offenbart und die Trübsal Jakobs findet statt, die letzten 7 Jahre aus der Verheißung für das Volk Israel. Gottes Zorn wird vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, offenbart. Nicht heute. Gott richtet heute. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Jesus wird als Richter erscheinen, aber nicht heute. Wir leben im Zeitalter der Gnade. Gott in seiner Gnade wartet ab, bis alle Menschen, die er berufen und auserwählt hat, herausgerufen sind aus dieser Welt. Das Weltall ist eine Offenbarung der Kraft und des göttlichen Wesens Gottes. Wir haben keine Entschuldigung. Der Paulus sagt uns hier so klar im Römer 1, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, wir haben Augen zu sehen und Ohren zu hören, denn sein unsichtbares Wesen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das verstehen, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Kein Mensch wird vor Gott sich entschuldigen können, wenn er am großen weißen Thron vor dem Weltgericht erscheint. Keiner wird eine Entschuldigung haben. Gott wird ihm sagen, du musst doch erkannt haben, Mensch, dafür habe ich dir doch eine Vernunft gegeben, dass es aufgrund der Schöpfung einen Schöpfer geben muss. Wie bist du denn so verwirrt, dass du glaubst, dass das aus dem Urknall von selber entstanden bist? Ja, wo sind wir denn? Es wird keiner eine Entschuldigung haben. Keiner. Und es kommt noch eine Instanz, die Gott wohlweislich in jeden hineingelegt hat, in jeden, in dich und mich, auch bevor wir Ja gesagt haben zu seiner Gnade. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ich möchte es mal in unser heutiges Deutsch übersetzen. Gott hat uns unserem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Das ist, was passiert ist. Und wir stricken uns Weltphilosophien und Weltbilder. Wenn es nicht so traurig wäre, glaube ich, hält sich Gott vor lauter Lachen im Bauch. Was wir für Illusionen entwickeln über dieses Universum. Was wir als Glauben vertreten. Römer 2,15, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. In dich und in mich hat, bevor wir errettet wurden, Gott schon etwas ins Herz gelegt, in jeden Menschen, in jeden, in dem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch Entschuldigung. Auch wenn Gott nicht dein Vater ist und Jesus Christus nicht dein Herr ist, wenn du noch nicht dieses Gnadengeschenk im Glauben angenommen hast, klagen deine Gedanken dich an, dein Gewissen wird sagen, das war jetzt nicht richtig. Du kannst es brandmarken, das Gewissen. Aber es funktioniert. Und weil es so gut funktioniert, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir manches Mal, wir Gläubigen, auch zu unserem Gewissen reden. Dass wir sagen, ich weiß, liebes Gewissen, das war wirklich ätzend, was ich da gemacht habe. Aber beruhige dich, meine Seele, beruhige dich, mein Gewissen. Das Blut Jesu Christi reicht aus, um auch das wegzuwaschen. Ich habe Buße getan, ich habe Gott um Vergebung gebeten. Wir müssen auch zu unserem Gewissen reden, weil es funktioniert. Unser Gewissen weiß genau, was richtig und falsch ist. Aber wir als Gläubigen, wir dürfen die reinigende Kraft des Blutes Jesu Christi in Anspruch nehmen für alles, was schiefgelaufen ist. Und das ist, wir sind auch abhängig jeden Tag von seiner Gnade. Wichtig ist, dass wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, dass wir um Verzeihung bitten und dann wird Gott verzeihen. Und Jesus Christus, sagt uns die Schrift, sitzt zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Jeden Tag als Fürsprecher bei Gott für dich und mich. Denn Gott, und jetzt kommt was sehr Ernstes, was natürlich ist klar, wie soll es auch anders sein, diese Welt politisch auch geklärt hat. Wenn du heute das öffentlich sagst, könnte es sein, dass du vor Gericht erscheinen musst. Darum sagen es wir hier nur unter uns Klosterschwestern. Gell? Öffentlich dürfen wir sowas gar nicht mehr sagen. Aber es ist die Wahrheit Gottes. Es steht hier in Römer 1, 24, darum hat Gott sie dahingegeben, weil sie Gott für nichts geachtet haben, weil sie selbst ihr Weltbild aufgebaut haben. Dann hat Gott gesagt, okay, dann überlasse ich euch selber. Gott braucht uns nicht strafen, er muss es nur uns selber überlassen. Wir kriegen das hin. in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schändern. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben. Nee, da gibt's keinen Schöpfer, da war der Urknall und alles ist irgendwie über die Jahrmillionen entstanden. Welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf Verehrung. Die Wissenschaftler werden verehrt und Dienst dargebracht haben. Und den falschen Propheten werden verehrt, eigentlich der Feind Gottes, der Antichrist, der Gegenchrist, der Satan, der Luzifer, der charismatisch ist in höchstem Maße, aber der Charakter ist versaut, das ist das Problem. Und statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den Unnatürlichen verwandelt. Und ebenso auch die Männer, die den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst. Wenn heute evangelische Pastoren mit schwulen Partnern getraut werden, dann wissen wir, wo wir stehen in unserer Gesellschaft. Mehr möchte ich da nicht sagen, da muss jeder sich selber seine Gedanken machen. Ich möchte nur eine ganz kurze Geschichte, mit der möchte ich dann schließen, bevor wir das Abendmahl feiern, möchte ich aus dem Alten, es ist ja nicht erst heute so. Das ist ja nach dem Sündenfall sofort hat es begonnen. Ich lese euch nur eine ganz kurze Geschichte vor, damit es klar wird, wie kaputt wir Menschen ohne Gott sind. Wie kaputt. 1. Mose 19, 1,1. Gott schickt seine Engel. Da ist Lot, der sich von Abraham getrennt hat. Und Lot ist natürlich, hat sich das gute Land beschaut. Abraham hat seinem Gott vertraut und hat gesagt, lieber Neffe, such dir das Land aus, das du für richtig hältst, das du haben möchtest. Er hat sich natürlich das fruchtbare Land ausgesucht und kam dann Richtung Sodom und Gomorra, Lot. Und dann schaut Gott zu und sagt, ich kann nicht mehr zuschauen, ich schicke meine Engel, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, weil die sind dermaßen kaputt, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann kommen diese Engel, um den Lot, den gerechten Lot und seine Familie herauszurufen. Und jetzt pass auf, was passiert. Am Abend kamen die beiden Engel nach Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen, verneigte sich tief und sagte, ich bin euer Diener, kommt doch mit in mein Haus und seid meine Gäste. Ruht euch aus und bleibt über Nacht. Morgen könnt ihr dann eure Reise fortsetzen. Nein, danke, wir möchten lieber im Freien übernachten, antworteten die beiden Engel. Aber Lot drängte sie mitzukommen, bis sie schließlich einwilligten. Zu Hause brachte er ihnen ein gutes Essen und frisches Brot. Danach wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, jung und alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie haben mitbekommen, hey, das sind Fremde, wahrscheinlich junge, hübsche Kerle, zwei Engel. Und bitte, ein Engel Gottes hat im Lager der Assyrer in einer Nacht 186.000 Assyrer umgebracht. Ein Engel. Danach wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, junge und alte, herbeigelaufen, hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen sie vergewaltigen. Die Männer ist kein Übel unserer Zeit. Ist immer schon das pervertierte Volk des Teufels, das von Gott sich abwendet, Gott verleugnet, wegdiskutiert, den Urknall erfindet und tausend Dinge. Wir wollen sie vergewaltigen. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen und schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen, rief er. Und dann war es so, dass die Engel mussten einschreiten und die alle mit Blindheit schlagen, weil sie waren außer sich, der Teufel hat die Boten Gottes zerstören wollen. beschmutzen wollen. So ist diese Welt. Und diese Welt braucht unsere Liebe, unsere Gebete, die Gnade und die Liebe Gottes. Wir müssen das Licht, das Jesus Christus in uns leuchten lässt, dieser Welt bringen. Wir müssen sagen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Lasst euch doch nicht weiterhin verwirren vom Gott dieser Welt, dem Teufel. Lasst euch herausrufen, so bitten wir euch als Botschafter an Christi statt. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Amen. Ich wollte viel weiterkommen, aber es reicht auch. Nächsten Sonntag machen wir weiter. Es sind spannende Dinge, die uns der Paulus mitteilt. Aufregende Dinge, die uns inspirieren können, ermutigen können, uns Kraft geben können für heute Nachmittag, für morgen, in unseren Lebenswelten. Amen, Geschwister. Jetzt darf ich den Adnan bitten, uns im Abendmahl noch zu führen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.